Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Einen guten Morgen in die Runde.
Hallo, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Heute zu Gast Kevin Kleinschmidt von der Firma Hofer Akustik.
Hallo.
Schön, dass du da bist, ja.
Schön, dass ich da sein darf.
Wir sind seit Wochen das schon am Ankündigen, ne, und haben nicht diebischen Spaß an dem Gespräch heute. Wir wollen aber mal ganz vorne anfangen mit deiner Person. Seit wann bist du bei Hofer?
Also, ich bin seit etwas über vier Jahren bei Hofer. Hab dort angefangen als Teamleiter für die Abteilung Hofer Akustik. Eigentlich die Firma heißt Hofer GmbH. Mhm. Abteilung ist Hofer Akustik. Und bin seitdem zuständig für, neben natürlich Raumplanung, Akustikplanung und so weiter, auch für Prozesse, Abläufe, Logistik, Verbesserungen, Werkzeuge, alles so, was ringsherum fürs Arbeiten nötig ist. Und hab da sehr viel Spaß.
Wie bist du auf Hofer gekommen? Also kommst du aus der Akustik irgendwie schon vorher?
Grundlegend komme ich aus der technischen Ecke, bin Elektroinstallateur, handwerklich habe ich mal angefangen, dann Elektrotechniker und habe viele Jahre in Industrie, Logistik und Gebäudetechnik gearbeitet. Und dann, kurzer Abschweifer, schon vorgegriffen, 2016, also seit 23 Jahren spiele ich Schlagzeug, mache viel Musik, viel ausprobieren, Proberaum und so weiter, wie es halt so ist. Ja. Und bin daher irgendwie zur Musik gekommen, zur Musik machen, zum Mischen, Produzieren und so weiter. Und habe 2016 nochmal mir gesagt, mit 36, ach komm, jetzt mache ich es nochmal richtig und bin nochmal zum Studium gegangen, nach Brüssel an die SAE. Auch private Umstände geschuldet, dass es Brüssel wurde, zum Glück, dann war es dann auf Englisch alles. Und bin danach erstmal wieder zurück, so in die Industrie, da mache ich wieder Elektrotechnik. Und 2020 kam der Newsletter von Hofer, wir suchen dich. Und ich so, oh, jetzt habe ich es gelesen. Hab gelesen, Stellbeschreibung, ach, oh Schreck, das passt ganz genau wie auf das, was ich mich spezialisiert hatte im Studium. Ja. Die Raumakustik und Messung und so weiter. Und habe mich sofort dort gemeldet, um dann am Abend meiner Freundin zu sagen, wir müssten, also nicht am selben Abend, sondern ein, zwei Tage später, als dann schon klar war, dass es klappt, weil das relativ schnell dann auch ging, musste ich dann meiner Freundin sagen, wir müssten dann mal umziehen demnächst. Und 4 Monate oder 3,5 Monate später ging es dann los, war ich dann in der Nähe von Karlsruhe in Bruchsal und
Und da sitzt die Firma.
Richtig, in Karlsdorf bei Bruchsal, das ist so zwischen Mannheim und Karlsruhe, so die Ecke. Das ist die Firma mit allem, was sie hat. Es gibt auch keine Filialen, Außenstellen oder so.
Also für die Hörer, die jetzt mit Hofer noch keinerlei Kontakt haben, stell doch mal kurz die Firma vor. Wie viele Leute arbeiten da? Was ist eigentlich so der Hauptschwerpunkt, was ihr macht?
Sehr gerne. Also der Schwerpunkt war mal das Hofer Studio, die Hofer Studios. Ende der 80er ging das los mit dem Geschäftsführer, dem jetzigen auch noch, der Jochen Sachse. Da war das Tonstudio eine große Sache. Daraus resultiert ist dann so ziemlich schnell die Hofer, ich glaube die Akustikmodule sogar schon, weil die gab es so richtig nicht am Markt und günstig und verfügbar und gut und schnell und so weiter. Und da wurde dann schnell mal eine Entwicklung an den Start gebracht, um die ersten Module zu entwickeln, die dann auch gut liefen. Und da ist dann Hofer Akustik entstanden. Wahrscheinlich aber vorher oder auch relativ zeitgleich Hofer Media, die andere Abteilung, mit der ganzen Sache Vinyl- und CD-Produktion, heutzutage auch Digitalvertrieb und alles, was da so dranhängt. Und später hat man sich dann noch gedacht, Mensch, wenn wir das so gut können und alle Bereiche so auch verschiedene Techniken, Technologien unter einem Hut haben, warum bringen wir das nicht anderen bei? Ist Hofer College noch entstanden. Ich glaube 2005 dann, relativ ganze Ecke später als das andere. Und natürlich gibt es auch noch die Hofer Plugins, diese Software-Schmiede mit im Haus, mit relativ anspruchsvollen Sachen, die da so auch bei großen Engineers, wie ich manchmal mit Freude feststelle, Anklang finden. Okay. Moment, habe ich was vergessen? Nö, das.
Wie viele Leute seid ihr da am Standort?
So um die 70.
Oh ja, okay.
Und das, um meinen Kontext zu bringen, das finde ich so spannend bei euch. Also ihr habt quasi ursprünglich angefangen zu recorden. Also es war ein Tonstudio und es ist weiterhin auch ein Tonstudio, ne?
Ja.
Dann habt ihr produziert für andere eben, also für Bands einfach. Und habt ihr ein Presswerk dann auch?
Wir können Kleinauflagen selber machen, ja. Aber meistens ist es ja, wenn es doch noch eine größere Bestellung ist, dass es besser aufgehoben ist bei einem großen Werk, ja. Die das halt täglich und in großen Massen auch logistisch sinnvoll abwickeln können. Aber wir können auch selber vieles machen.
Ja. Krass.
Stark, ja.
Und dann halt eben die so die Akustik-Sache, also die Bedämpfung der Räume und die Nachhaltigkeit quasi runterzubringen in Studios und aber auch in Privaträumen. Das ist dann ja eigentlich Teil deiner Aufgabe, ne?
Ganz genau. Die Hofer Akustik, die Abteilung, kümmert sich um alle Arten von Räumen, die gut klingen sollen oder die gerade nicht gut klingen sollen. Und man soll mal schauen, woran es liegt, was kann man tun mit jeweils den effektivsten Mitteln. Das ist dann so unser Hauptschwerpunkt. Aber auch völlig egal, welcher Raum. Das kann das Wohnzimmer sein, kann auch der Kindergarten sein. Die Autowerkstatt, das ist Heimkino.
Okay.
Der HiFi-Raum.
Ja.
Eine ganz Heim. Vielzahl an Home-Studio-Betreibern betreuen wir, die, sagen wir mal, Projektstudios, wo man halt nicht jetzt von Grund auf ein Studio baut, mit allen Prämissen, mit allen wirksamen Gestaltungsmöglichkeiten, sondern man hat halt einen festen Raum, manchmal sogar eine Wohnung. Da muss man jetzt irgendwie versuchen, eine qualitativ hochwertige Produktion an den Start zu bringen. Und da sind wir dann gefragt und müssen unser Bestes geben dafür.
Und so jetzt im Verhältnis, sag ich mal, im Unternehmen pro Audio etc., also alles, was mit Studio zu tun hat und der Privatmensch, der sein Wohnzimmer ausstatten möchte, respektive dann auch der HiFi-Händler, der vielleicht sein Studio ausstatten möchte, kannst du da was sagen, wie das aussieht, das sei da eher fokussiert auf ja, die Profimusiker. Also ich kann mir vorstellen, ne, wenn du jetzt Schlagzeuger seit jeher, dann musst du natürlich deinen Raum so ausfüllen oder irgendwo outsourcen, dass du die Nachbarn nicht unbedingt störst beim Üben. Wenn es jetzt im Privathaushalt ist, klar, dann brauchst du natürlich was dämmt. Aber das Ganze jetzt ins Wohnzimmer portiert, wie oft passiert das bei euch?
Da sprichst du ein paar interessante Sachen an. Das Thema Schallschutz, also Schallisolation, ist ja wieder was ganz Kniffliges. Eher zwei, also nicht zweigleisig, wie sagt man, noch ein anderer wichtiger Bereich im Vergleich zum Nachhall reduzieren.
Ja, klar. Also da Außendringen von Schall ist ein Thema wahrscheinlich, ja, ganz genau. Also Schlagzeugspiel, lass mal.
Genau, aber zurück zur Einschätzung, wie viel das so ist. Also nicht so großer Teil ist dann doch das Wohnzimmer, weil es dann sehr oft doch an Optik und dann weiß nicht, wie kann man sagen, an dem Miteinander wohnen scheitert. Wenn man dann doch mal sein Hobby ins Wohnzimmer bringen will, wird es manchmal schwierig bei den Mitbewohnern, sag ich mal. aber es ist nicht zu verachten doch, weil das ein wichtiges Thema ist, was ich sage immer so, ein Ferrari auf dem Feldweg nützt nicht so viel, wenn die Akustik nicht passt.
Ja, genau.
Deswegen ist das doch noch doch ein sehr interessantes Feld. Aber natürlich ganz klar, also ich würde sagen, doch das Allermeiste sind die Heimstudiobetreiber, die Projektstudiobetreiber, die mal schnell, ohne ein ganzes Haus umbauen zu müssen, ihr Studio aufpeppen
wollen. Ja, ja.
Aber auch ganz viel Büro nicht zu vernachlässigen, das hat sehr, sehr stark zugenommen. Das Bewusstsein, das dauert halt so eine Zeit lang, das wächst gerade erst so richtig. Man hat halt Sorgen, man hat Stress, man versteht sich schlecht, die Telefonate machen keinen Spaß.
Ja, genau.
Woran liegt es? Manchmal so als technisch unbedarfter BWLer, wie auch immer, weiß man nicht, woran es liegt. Man kommt nicht drauf, im ersten Moment, dass es Akustik ist.
Ja.
Und deswegen dauert das immer noch so seine Zeit überall. Aber Büro mittlerweile auch ein sehr wichtiges Standbein für uns.
Homeoffice. Ne?
Ja. Über die Schiene kamen wir eigentlich dann auf euch. Ne? Wir hatten, bekannt war Hofer ja mir jetzt schon seit vielen Jahren, aber als wir dann den neuen Laden hinten aufgemacht haben, im Studio, da wollten wir halt explizit anfangen, mit Raumakustik aktiv auch zu arbeiten, indem wir eben auch was verändern können in Räumen, auch zum Testen bei Endkunden. Und da kamen wir dann auf eure Rollwände, weil die ja so flexibel sind einfach. Du kannst halt sehr einfach mal was auseinanderbauen, was aufstellen, was reinschieben. Ne? Und das heißt, dort kann man ja Absorber und Diffusoren reinschieben. Willst du uns mal einen Überblick geben über euer Portfolio, was die Absorber und Diffusoren angeht? Also was ihr da so überhaupt habt? Und dann können wir ein bisschen in die Technik gleich gehen, was man anstellen kann.
Oh ja, sehr gerne. Also unser Ansatz ist, unsere Palette überschaubar zu halten, nicht zu kleinteilig zu werden, nicht zu drei verschiedene Absorber, drei verschiedene Bass-Traps. Der Kunde weiß dann nicht genau, welche brauche ich denn jetzt, sondern ein wirkungsvolles Produkt. Bei der Bass-Trap haben wir zwei, drei verschiedene Absorber-Typen, diese Modularbauweise, wie du schon sagst, man kann es mal schnell wechseln und so weiter. Wird aber demnächst auch wieder zusammengefahren auf zwei verschiedene Stück, wenn wir die den Übergang zur pflanzlichen Füllung geschafft haben. Die Optiken wollen wir ein bisschen aufwerten, also verschiedene Optiken anbieten mit demselben Hintergrundbausystem, sag ich mal.
Ja, ja.
Und die Vorhänge gibt es dann halt noch. Also fangen wir an, was gibt es für eine Produktpalette? Wir haben das letztens getrennt auf unserer neuen Webseite nach Studio eher und nach Styleline, also für Büros und Studios getrennt einigermaßen, um zu signalisieren, dass wir uns gut in beiden Sparten auskennen, ohne die zu sehr zu vermischen.
Ja.
Im Studio gibt es dann halt dieses Modulare, was du erwähnt hast. Da gibt es einen Absorber 50x50, einen Diffusor. Das kann man in Wechselrahmen stellen, aber auch geht ohne Wechselrahmen. Anbringen an der Wand, Decke und so weiter. Natürlich alles möglich. Da gibt es dann noch die Bassdrap und die mobilen Sachen, wo kann man es in so eine Wand einbauen, die man auf- und abbauen kann mit überschaubarem Aufwand. Habe ich da was vergessen? Studio nicht zu verachten, auch der Akustikvorhang, schalldämpfend oder schalldämmend.
Hinter dir quasi. Genau,
ja, du sitzt quasi davor.
Um Flexibilität auch zu haben, vor Fenstern, vor Durchgängen, wie auch immer, wo das nötig ist.
Ja.
Oder im Heimkino einen schwarzen Vorhang ringsrum einmal zu ziehen, wenn man den Film startet und so. Um dann gleich nicht nur die Optik zu haben, sondern auch die Akustik. Das ist dabei sehr interessant. Dann gibt es für die Style-Line sozusagen, für Büros und für alle möglichen, wie sagt man, auch behördlichen Kindergarten und so weiter, kann man das auswählen. Unsere Polyesterfaser-Absorber, das Hofer Pure Acoust, Wand- und Deckensäge mit verschiedenen Haltern, Optionen, Anbringungsmöglichkeiten, um auch gewisse Wandabstände zu realisieren.
Ja.
Denn, da kommen wir wahrscheinlich gleich dazu, die Technik, wie wirkt ein Absorber, wann ist er gut, wann ist er nicht so gut. kann man aber auch mobil aufstellen, man kann es hinstellen. Alle Farben, wir bieten es nicht offensiv an, aber man kann natürlich auch uns jederzeit ansprechen, wenn es um Sonderwünsche geht, Farben, Farben, Formen, Dicken, was auch immer. Und da kriegen wir sehr viel realisiert. Wir wollten aber die Webseite erstmal klar verständlich halten, damit da nicht 1000 Optionen um einen rumgeistern.
Ja, okay.
Was gibt es da noch an der Stelle? Nee, das war es dann so ziemlich, genau. Und mit den Sachen arbeiten wir auch hauptsächlich in unseren Planungen. Die bieten wir gerne an. Wir arbeiten auch, aber auch mit Sachen, die der Kunde schon zu Hause hat. Also wenn er sagt, ich habe jetzt schon sowas oder was auch immer schon zu Hause, könnt ihr das mit einplanen, wenn ich bei euch eine Planung beauftrage.
Okay.
Das ist natürlich wichtig. Also Sachen werden ja nicht schlecht, die kann man ja weiter benutzen. Da kann man auch einigermaßen gut mit einberechnen in die Wirkung und dann, genau.
Ja, also das, wo du gerade Planung sagst, finde ich, das ist ein ganz spannendes Thema. Da würde ich einfach nochmal nachhaken, bevor wir dann in die Details von den Techniken der einzelnen Produkte gehen. Fahrt ihr raus und messt es aus oder reicht es, wenn ich euch jetzt zum Beispiel einen Plan von meinem Wohnzimmer schicke und sage, okay, hier und da habe ich das Problem. Ich habe vielleicht sogar schon mal ein Mikrofon reingestellt und habe mal eine Messkurve erstellt. Wie sieht das aus? Gibt es da verschiedene Möglichkeiten, die ihr anbietet und was kostet das? Würde mich erstmal interessieren.
Sehr gute Frage. Also wir bieten alles an, alles ist möglich. Also aufgrund unserer Erfahrungen reichen oft Fotos und Maße, Angaben der Raumnutzung und so weiter aus.
Okay.
Damit kommen wir schon sehr weit. Was aber interessant ist, Lautsprecheraufstellung im Raum, Hörplatz auswählen. Okay. Wenn es dann doch um ein Studio geht zum Beispiel oder einen HiFi-Raum, wo es sehr wichtig ist, dass der Frequenzgang auch passt am Hörplatz, ist eine Messung manchmal interessant, manchmal auch relativ wichtig. Manchmal, wenn es der Auftraggeber erfordert, weil es ein öffentlicher Rundfunk ist oder so, sogar unerlässlich, weil dann ihr müsst hier messen, wir brauchen ein Protokoll, sonst geht hier gar nichts. alle Fälle sind möglich. Aber ganz oft, das ist ja unser Haupttageswerk, kriegen wir Planungsdaten zugeschickt von Kunden. Da kann man auf der Webseite eine Planung pro beauftragen. Die hat einen gewissen Preis. Dann gibt es noch eine kostenlose Variante der Planung, wo man dann ein paar Skizzen und Infos zurückkriegt. Und damit kommen wir auch schon aufgrund der Erfahrung sehr weit, können auch verschiedene Materialien im Raum mit einberechnen. Zum Beispiel Laminat auf Beton ist was anderes wie Laminat im Fachwerkhaus zu Hause. Sehr wichtig, solche Sachen zu beachten.
Okay.
Eine Wand ist nicht eine Wand, kann ja Trockenbau sein.
Ja.
Oder ein Berliner Altbau mit Bretterverkleidung und dahinter Backsteinen und da so Luft dazwischen. Was auch immer für Überraschungen im Haus so warten, das ist dann auch relativ wichtig, uns zu sagen. Wenn wir es nicht haben, dann ist es auch kein Beinbruch. Und was wir aber auch gerne machen, vor Ort sein mit der Messung oder nur Beratung. Manche Kunden sagen, ach, Messung muss nicht sein, aber können Sie mal hier ausmessen, können Sie mir mal erzählen, was alles für Farben, Farbenformen, Schienensysteme für Vorhänge gibt. Bringen Sie mal bitte was mit, dann kann ich mir das mal angucken. Das machen wir auch sehr gerne. Die Messung an sich ist ein bisschen ausufernder vom Arbeitsaufwand her, aber ist auch sehr oft gebucht, also fahren wir auch oft raus bis in die Slowakei manchmal. Okay. Sogar. Also schon je nach Fall, je nach Kunde, je nach Anfrage, je nach ob es Sinn macht, machen wir das auch gerne. Gibt aber auch Messanfragen, wo wir sagen, ach nee, da müssen wir jetzt nicht messen, wenn es für Sie okay ist, machen wir eine gute Planung, weil das Budget ist überschaubar und der Raum ist nicht so kompliziert. Ja, nicht so. Sitzposition, Lautsprecherposition sind eh fest, sagt der Kunde, dann müssen wir jetzt nicht viel messen, weil dann messen wir einmal und sagen, so ist es jetzt. Verunsichern vielleicht sogar den Kunden, weil er jetzt die Messkurve sieht und denkt, oh, bei 80 Hertz habe ich jetzt so ein Loch.
Ja, ja.
Ich will hier nicht mehr hören in dem Raum, das ist ja ganz schrecklich. Aber vorher ging es ja auch. Manchmal ist eine Messung auch so ein bisschen Büchse der Pandora.
Ja, genau.
Okay. Und man macht sich dann zu sehr Sorgen.
Das glaube ich, ja. Aber
da kommen wir jetzt zur Technik, weil die Sache ist ja jetzt erstmal, wir nehmen jetzt mal einen Hi-Fi-Raum. Wie würdest du denn das Ziel definieren für einen Hi-Fi-Raum? Wie soll denn der klingen? Also welche Parameter würdest du anlegen?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil der HiFi-Hörer möchte Dinge, kennt Dinge oder in der HiFi-Welt existieren Infos und Sachen, die nicht unbedingt das widerspiegeln, was das Lehrbuch sagt für die Akustik, von den ganzen Ingenieuren, die vor 100 Jahren angefangen haben, sich um die Sachen Gedanken zu machen, sondern das Ziel im HiFi-Bereich, zumindest was mir oft die Kunden dann widerspiegeln, ist das Wort Bühne zum Beispiel. Was manchmal eine Technik oder den Einsatz von Akustikprodukten im Raum nach sich zieht und mit sich bringt, was jetzt im Studio nicht so gemacht werden würde. Zum Beispiel vorne stehen dann zwei Lautsprecher und dahinter sind Diffusoren, auch an den Seiten, auch an der Decke, also viel Schallstreuung und vielleicht dahinter nur ab hinter mir dann der Absorber, um wirklich eine große Soundlandschaft zu erzeugen, was im HiFi-Bereich oft gewünscht ist, meiner Erfahrung nach. Ist aber im Studiobereich irgendwie konträr, weil ich will keine Soundlandschaft, sondern ich möchte genau das hören, was da aus diesen Lautsprechern kommt, um zu wissen, wo muss ich mit dem Klang, mit dem Raumanteil hin und so weiter. Also ich sag mal, das Ziel im HiFi-Raum ist dann grundlegend das Wohlfühlen. Wenn ich das anschalte und denke, geil, da will ich wieder rein. Ich muss aufhören zu hören, Mist, ich komme morgen wieder. Das ist so das Ziel. Das kann man gar nicht festnageln auf eine Lösung, auf eine Lösung, die dann funktioniert, die es immer gibt. Sondern das gute Ohr. HiFi-Hörer haben meiner Erfahrung nach sehr andere Ohren an manchmal als der Studio, der Projektstudio-Nutzer. Die hören feinere Sachen manchmal, interessantere Sachen, Dinge, Bühne zum Beispiel, wo ich mir gar nicht so die Sorgen drüber mache, weil die brauche ich im Studio nicht, sondern die möchte ich erzeugen beim Mix und beim
Produzieren. Genau. Ja.
Wo bin ich jetzt stehen geblieben?
Also parametermäßig, also könntest du
richtig,
würdest du sagen, Nachhallzeiten oder so, oder halt linearer Frequenzverlauf wahrscheinlich ja schon grundsätzlich da, dass man es versucht, den Raum
dann gibt es aber wieder diese beiden Punkte, die du angesprochen hast. Raummoden, Abklingzeiten, auch so, sag ich mal, Richtung Nachhallzeit. Also das Abklingen von Schall sollte schon eine gewisse Präzision mit sich bringen, also relativ kurz sein. Nicht zu kurz, es gibt auch geschmackliche Sachen, die ich so mitbekommen habe, wo der Nutzer sagt, oh, das ist mir alles schon zu dumpf hier. Selbst wenn es nur zwei Absorber in den ersten Reflektionspunkten an den Seitenwänden war, das ist mir nichts, das klingt nicht mehr wie vorher, das muss weg. Obwohl es rein technisch richtig ist, weil dann erst der Lautsprecher weniger störungsarm den Schall zum Hörer bringt. Nachhallzeiten kann man sich auch nicht festlegen, je nach Raumgröße. So ein Raum wie hier, sage ich mal 4x5 Meter, kann man auch seinen Ohren vertrauen, wenn die Lautsprecher stehen, wenn man spricht im Raum, wenn man gibt ja den Witz, kommt ein Akustiker in den Raum. Und da kann man seinen Ohren auch vertrauen, wenn man beim Sprechen merkt, es ist eher bedämpft, es ist schon angenehm. Ja. Ich kann mich auch mal über 4 Meter Distanz gut mit jemandem unterhalten. Dann ist man auf einem guten Weg, dann klingen auch die Lautsprecher und die Musik ganz gut. Kann aber dann trotzdem sein, dass die Raummoden bei 50, 80, 100, 150 Hertz ihr Unwesen treiben und man merkt es beim Sprechen nicht erstmal. Da ist wieder eine Messung interessant oder seinen Lieblingssong einfach zu hören, um den Bassbereich zu hören. Wo sind die Toms, wo ist die Bassgitarre, wo sind die Soundeffekte? Ist das ortbar, ist das hörbar im Spektrum oder ist das einfach nur ein Riesenbrei, Durcheinander? Ne?
Ja, genau.
Da hilft es sehr gut, einfach seine Lieblingssongs zu kennen, wenn man jetzt keine Messung machen will und sich nicht Technik, aber auch sagt, Technik will ich jetzt nicht hier rummachen, sondern ich will hören und gucken, ob es gut ist. Dann macht man seine 2, 3, 4 Lieblingssongs an, die man jahrelang kennt, super weiß, wie die klingen sollen. Und da wird man schnell feststellen, oh nee, warte mal, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt hier. Und dann geht man so ein bisschen im Raum rum, halb Meter vor mit dem Stuhl und denkt so, Moment, jetzt wird es besser. Oder mal ganz hinten an die Wand, ach du lieber Schreck, hier ist Roland Emmerichs Raumschiff, kommt gleich durch. Und da kann man sich so ein bisschen spielerisch auch im Raum mit seinen Lautsprechern mal ganz an die Wand, mal ein Stück weg, 1,20 Meter, 2 Meter weg von der Wand, je nach Raumgröße, was machbar ist. Wird man so seinen Sweet Spot finden. Und das würde ich sogar sagen, das ist Studio und Hi-Fi-Raum, die Basis aller Akustiktätigkeiten. Hörplatz finden und Lautsprecherposition finden, ohne dass man überhaupt ein Messmikro, ein Absorber im Raum hat. Weil dann, wenn das so neutral wie möglich klingt, da haben Hi-Fi-Hörer auch, glaube ich, ein sehr gutes Gehör. Da war ich mal sehr erstaunt, da war ich zur Messung beim Hi-Fi-Hörer. Ich habe mir schon mal die Plätze ausgesucht, habe ich ein Messmikrofon hingestellt. Stück vor, nee, Stück hinten, nee. Also alles nicht, außer das, was er sich schon gesucht hat. Ja. Also man kann da echt seinen Ohren auch gut vertrauen an der Stelle.
Und gehen wir vielleicht mal in die Grundlagen rein. Also was nochmal für alle einfach verständlich, was der Unterschied zwischen einem Absorber, wann absorbiert man, was macht ein Diffusor genau? Genau, so einfach mal so die Grundlagen.
Also, Nachhall entsteht ja im Raum, weil Schall an Flächen reflektiert wird, Wände, Decke, Boden und so weiter. Und wenn der Nachhall zu lang ist, heißt es einfach, es wird zu viel Schall reflektiert von den umliegenden Flächen. Und dann gibt es grundlegend erstmal die Notwendigkeit, wenn der Raum sehr sporadisch eingerichtet ist, da mit Absorbern einfach ein bisschen die Energie zu entziehen, dass das nicht sich endlos aufschaukelt und große Nachhallzeiten bildet. Absorber muss aber jetzt erstmal nichts Spezielles sein, sondern das fängt an, wenn man umzieht, weiß man es ja, man kommt in einen neuen Raum rein, leerer Raum, das klingt ja wie eine Kirche hier fast schon. Und dann hat man einen Teppich, 2 Tische oder eine Tischlampe, Vorhänge und einen Schrank drin, schon klingt es irgendwie besser. Und genau das ist das Thema, also man kann auch erstmal seinen Raum normal einrichten und da wird man schon feststellen, da gibt es auch schon Schallabsorption von allen möglichen Dingen, auch Ecken, Kanten, kleine Sachen erstmal nicht, aber wenn so eine Ecke, eine schräge, was auch immer, große Sofa. Balken, große Sachen, Schränke drinstehen, dann wird man merken, Nachhallzeit sinkt schon ein bisschen. Und das Thema Absorption ist rein technisch betrachtet, wenn der Schall zu einer Fläche geht, dann wird der reflektiert und alles, was nicht reflektiert werden würde, von dieser Stelle wird absorbiert. Absorption umfasst aber auch das, was nicht, was durchgeht. Die Transmission wäre auch das Oberthema. Absorption, weil es nicht zurückkommt. Und das kann ich mit Absorbern steuern, wie viel Energie von dieser Fläche reflektiert wird. Und das ist dann eher so unser Fachgebiet zu sagen, welche Dicke, welche Flächengrößen im Raum brauche ich denn, um die Nachhallzeit von 1 Sekunde auf meine gewünschte oder von uns empfohlene, wir empfehlen auch gerne Nachhallzeit 0,4 Sekunden zu bringen. Wie viele Quadratmeter Absorber bräuchte ich denn im Raum? Ich habe aber auch einen Teppich, den kann ich gerne mit einberechnen. Dann habe ich verschiedenste dünnen Vorhang, alles sowas muss man natürlich mit beachten dabei. Damit wir nicht in so einem Raum hier sagen, oh, rein rechnerisch bräuchtet ihr 12 Quadratmeter und dann ist der Hochtonbereich völlig tot. Das darf natürlich nicht passieren und das ist eine sehr spannende Sache. Also Absorption heißt Schallenergie entziehen, die wird nicht reflektiert von Flächen. Und was hattest du auch schon, Diffusion gefragt, was das bedeutet. Und Schallstreuung, und sagen wir mal so ein Extrembeispiel, ich habe ein großes Wohnzimmer, ein paar Möbel, einen riesen Teppich, so ein Hochflorteppich, die ganze Fläche. Und er klingt wunderbar warm und schon bedämpft der Raum. Und jetzt müsste ich eigentlich Absorber einbringen wollen, im schlechtesten Fall. Obwohl der manchmal sogar der Mitten-, Hochmitten- und Hochtonbereich schon sehr bedämpft ist. Das ist natürlich keine ganz gute Idee, da jetzt noch zusätzlich Absorber einzubringen. Zumindest große Flächen kann man da vermeiden. Ich möchte aber trotzdem einen guten Klang haben. Zwischen den Wänden habe ich Flatter-Echos, das klingt scharf und spitz. Ich habe von der 8 Meter entfernten Wand immer so ein Echo, was dann, wenn ich klatsche, höre ich das dann so sehr. Da ist natürlich sehr interessant, dann auf Diffusoren zu setzen, die dem Schall nicht Energie entziehen, sondern den Schall aufteilen. Wie kann man es beschreiben, so in eine andere Richtung. Also jeder kleine Bereich wird in eine andere Richtung gebracht. Das kommt quasi als Wolke zurück und nicht als Schallstrahl. Der Schall wird ja wie Licht als Strahl reflektiert und der wird dann so als Wolke zurück in den Raum geworfen.
Wie so eine Lichtbrechung, ne? In so einem Kristall oder so. Also kann man das ja vorstellen.
Diffus halt.
So, ja. Genau. So einigermaßen kann man sich's vorstellen. Und das sorgt dafür, dass der Raum die Lebendigkeit behält, aber diese scharfe Reflexion gar nicht mehr wahrnehmbar ist. Und es hat noch einen Nebeneffekt, wenn ich eine große Fläche von diesen Sachen, wie ich es manchmal so in exorbitant ausgestatteten HiFi-Demo-Räumen sieht, wenn ich da so eine große Fläche Diffusoren irgendwo habe oder an mehreren Stellen, klingt der Raum größer, als er eigentlich ist, weil das Gehirn, die Psychoakustik spielt da wieder rein, kann durch Reflexion, zwar nicht so gut wie die Fledermaus, aber doch einigermaßen gut, einschätzen, wie groß dieser Raum ist.
Ja.
Und wenn aber die Reflexion gestreut ist oder später kommt, irgendwie später und gestreuter, dann klingt der Raum gleich dreimal so groß manchmal. Und das hat natürlich wieder einen Wohlfühlcharakter für Musik, für Bühne, für Klangerlebnisse. Und dann hat man einen super transparenten Klang, ohne ein sehr bedämpftes Gefühl zu bekommen. Man kann das aber auch gut mischen. Dann gibt es so diese Standardkonzepte, LEDE-Prinzip im Studio, Live-End, Dead-End, hinten. Wenn man das hier hinten ist und da vorne würde ich arbeiten, dann wäre hier Diffusor, Reflexion, auch mal nix. Und vorne wären halt viele Absorber. Das sind so die Standardkonzepte, die man auch gerne im Studio anwendet. Man kann das dann auch mischen, dann sieht man in Studios, in Oldschool-Studios oder auch in heutzutage immer noch große Diffusoren hinten, so ähnlich wie das Teil halt, nur aus Holz mit verschiedenen Tiefen. Mhm. Auch teilweise sehr tief, bis 50 Zentimeter, um wirklich Tiefmittenfrequenzen zu erreichen. Also es ist sehr vielfältiges Werkzeug, um halt Absorption manchmal zu vermeiden, wo es zu viel wäre.
Dann ist natürlich die Gretchenfrage, wie findest du die Position?
Da sind wir wieder beim Lehrbuch. Das ist ja ganz klassisch, das ist relativ simpel auch rein theoretisch betrachtet, manchmal in der Praxis im Raum, der ein bisschen verwinkelt ist, nicht so simpel, aber die Reflexionsstellen, wo man sitzt, und da steht der Lautsprecher irgendwo, da an den Wänden, an der Seite, gibt es ja gewisse Stellen an der Decke, am Boden und so weiter, wo der Schall, dieser Schallstrahl eben schon erwähnt, reflektiert wird und ein kleines bisschen zeitversetzt auch am Ohr ankommt. Mhm. Und dieser Zeitversatz, wenige Millisekunden, der bringt natürlich Kampfbildeffekt mit sich, Verwaschungen irgendwie, auch manchmal scharfe Frequenzen, wenn man in einem sehr relativ unbehandelten Raum sitzt, berichten viele Hörer auch davon, dass so die Hochmitten so bissig klingen. Mhm. Die Les Paul, die klingt nicht so, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe hier. Mhm. Und so Dinge hört man dann als Rückmeldung oder Gesang auf Album sowieso. Klingt zu spitz und scharf, was kann ich tun? Und diese Reflexionen sorgen halt dafür, dass das Frequenzbild verzerrt wird, viele Kampfbildeffekte sich stapeln, weil ganz viele Reflexionen, auch zweite, dritte Reflexionen, alles prasselt auf einen ein, zusätzlich zum Direktsignal. Das gibt halt dann diese seltsame Mischung, deswegen entsteht auch dieser gewellte Frequenzgang, den man so typischerweise aus Räumen kennt. Dieser gewählte Frequenzgang ist natürlich, das ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer, den glatt zu kriegen.
Dann ja, okay.
Vor allem im Bassbereich, Tiefmittenbereich, das ist, ich will nicht sagen utopisch, aber man muss sehr viel investieren, Zeit, vor allen Dingen Nerven, messen, umstellen, positionieren, ganz viele Bassabsorber und so weiter. Da muss man sich nicht zu sehr die Sorgen machen, aber zurück zu den Erstreflexionen und die Stellen. Das war ja die Frage. An diesen Stellen, wo diese eine Reflexion gültig für meinen Hörplatz entsteht, da ist es interessant, Absorber oder Diffusoren zu verwenden, um dieses reflektierte Signal ein bisschen abzudämpfen, den Pegelunterschied zu erhöhen zwischen Reflexion und Direktsignal, und schon wird man hören, wie sich der Schall fokussiert in Richtung Lautsprecher und nicht mehr so eine Riesenwolke einfach im Raum rumgeistert.
Also das, du hast ja jetzt eigentlich perfekt beschrieben, wie dieser Schall in verschiedenen Situationen an der Hörposition ankommt. Das ist dann letztlich, das eine ist natürlich, dass wir sagen, es klingt besser. Also ich habe jetzt mehr Bühne zum Beispiel oder ich habe ein differenzierteres Klangbild. Das andere ist aber, dass es für uns auch deutlich entspannter ist zu hören.
Ja.
Das heißt, das Sitzen, also das Hirn rechnet einfach nicht die ganze Zeit, ja, weil du ja permanent irgendwelche Informationen verarbeiten musst, wo kommt der Schall her, du versuchst es einzuordnen. Und das sind natürlich so Aufgaben, wo du sagst, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde, eine Stunde gehört und ich bin jetzt eigentlich fertig für heute Abend. So, und das ist ja eigentlich genau das, was wir ja nicht wollen. Wir wollen ja, dass du da sitzt und hast eine entspannte Atmosphäre, genießt die Musik und tauchst da dann letztlich rein und hast dann unterm Strich ein Wohlfühlerlebnis und eine Sache, die dich runterbringt und nicht, die dich aufmischt. Und das macht der Klang natürlich im Raum und ist entscheidend dafür, ne?
Ja, ganz klar. Das machen richtig gute Lautsprecher von sich aus schon sehr gut, aber wenn der Raum halt dagegen steuert die ganze Zeit und zusätzliche Infos dem Hörer entgegenwirft, dann macht das oft nicht so richtig viel Spaß. Es ist aber auch eine wichtige Aufgabe des Engineers, der die Musik produziert, die man da hört, oder den Inhalt produziert. Klar. Denn das ist natürlich sehr interessant, dann so diese Größe zu erschaffen, erstmal die aus den Lautsprechern kommen kann. Mhm. So Schrammelrock, Indie-Rock ist manchmal dann auch so, vielleicht auch semi-gut produzierte Sachen, die tun ihr übrigens dann. Also die Kette muss insgesamt passen. Ein geiler Song, geile Produktion, geile Lautsprecher. Ein schöner Raum, der nicht übermäßig bedämpft sein muss, sondern wie gesagt nur so ein bisschen das Level zwischen Reflexion und Direktschall so ein bisschen korrigieren. Und schon und auch die Nachhaltszeiten, damit dann nicht jedes Geräusch so lange im Raum rumgeistert.
Ja, genau. Das macht so die
Funktion. Und schon hat man ein super Erlebnis.
Ich glaube, bei dieser ersten Reflexion, was viele nicht auf dem Schirm haben, also meiner Erfahrung nach, ist die Decke. Also erste Reflexion der Decke oder generell, wie viel brach liegt an der Decke, weil du natürlich eine riesen Fläche hast, die einfach in der Regel einfach nur reflektiert. Mhm. Und allen ist irgendwie dieser Spiegeltrick irgendwie so bekannt, ne, dass man so mit dem Spiegel an der Wand entlangläuft und an der Stelle, wo man den Lautsprecher sieht, den rechten Lautsprecher zum Beispiel an der rechten Wand entlang sieht, ist dann quasi die erste Reflexionsfläche zu meinem Hörplatz hin. Damit kann man sich ja so ein bisschen rantasten mal. Aber an der Decke macht das ja kein Mensch. Ne? Und,
wichtig ist, dass man selbst nicht den Spiegel trägt. Ne? Das macht keinen Sinn.
Also alleine ist das schwierig mit dem Spiegelträgen. Ja, außer man stellt einen Spiegel auf den... genau. Ihr habt Deckensegel auch im Angebot.
Genau, für die Decke sowieso alles montierbar, was man bei uns sieht.
Ja.
Also Vorhang an die Decke ist natürlich schwierig, außer hängt dann gerade... Aber ernst beiseite, das Thema Deckengestaltung ist... kann man so und so betrachten. Okay. Man muss nicht unbedingt vor allem, sag ich mal, im HiFi-Bereich jetzt nicht unbedingt Absorber an die Decke bringen. Es gibt auch, ich habe auch ein paar Kunden schon gehört, die haben gesagt, nee, die Decke, wenn die reflektiert, habe ich so eine gewisse Pseudo-Höhe, Reflexion von oben. Mhm. So irgendwie die Becken und die Akustikgitarre, das klang mir alles ein bisschen schöner und größer. Mhm. Das ist wieder so, dem eigenen Ohr einfach erstmal trauen. Wenn natürlich alle Wände mit Schränken vollstehen, mit Sachen, mit da kann nicht, weil da ist offene Küche und da geht wieder das nicht, da ist ein Fenster, sondern ich muss an die Decke oder ist die Decke das Einzige, was zu tun wäre im Raum, um den nachher überhaupt runterzubringen, dann würde ich da auf jeden Fall ein Auge drauf werfen und da was tun. Aber wenn die Wände gut gestaltet sind, Vorder- und Rückwand auch nicht vergessen, dann muss man nicht unbedingt an die Decke was bringen. Es gibt aber auch, jeder hört auch so ein bisschen anders. Es gibt Studio-Engineers, die sagen, seitdem ich endlich diese Deckendrehsegel dran habe, höre ich überhaupt, was aus diesen Lautsprechern kommt, viel klarer, die Tiefe ist besser, die Breite besser, ortbar alles. Dann sagen manche, seitdem das Ding da hängt, das fühle ich mich hier wie im U-Boot, das muss wieder weg.
Ja, klar.
Das ist sehr unterschiedlich und natürlich preislich natürlich auch schwierig zu sagen, ich probiere es mal aus, mal gucken, ob es
aber Decke ist schwierig, ne, zu testen einfach auch.
Decke ist schwierig zu testen, ja, dann man könnte so einen Samstag mit Kumpels machen und mal irgendwas hochhalten, eine Matratze hochhalten und das hilft schon mal relativ viel, wenn man irgendwie so ein, zwei Matratzen, vier Kumpels, man sitzt da, Musik an, geht mal hin, zack. Man wird sofort irgendwie hören, warte mal, jetzt passiert irgendwas.
Ja.
Und ob es einem genug ist oder viel bringt oder sogar schlechter wird, das kann man dann damit entscheiden. Leider ist das dann nicht ganz so einfach, dann zu testen alles.
Weil rein aus der Theorie, ich könnte die Matratzen auf dem Boden legen und hätte doch nahezu den ähnlichen Effekt, oder?
Ja, nicht ganz. Das Ohr hat ja auch gewisse Richtungsempfinden. Hinten nicht so gut, aber dafür in der Höhe auch gut und in der Breite sowieso. Und Boden ist eine interessante Sache, aber Boden gehört für uns als Mensch zu normalem Reflexionsverhalten. Wenn der Boden irgendwie fehlen würde, von unten weniger, ist manchmal unnormaler, als wenn an der Decke was fehlt.
Okay, spannender Punkt. Das stimmt, sicher.
Am Boden ist halt interessant, einen Teppich dann zu haben, wo im Bereich der Erstreflexion zwischen Lautsprecher und Hörplatz. Da kann man damit gut experimentieren, besser als an der Decke. Aber es ist nicht ganz das Gleiche, weil wenn der Hochtöner ist ja auch oben, der Hochtöner oder auch die Mitten, die strahlen dann nach oben auch. Und oben ist eine größere Glocke, sag ich mal, des Raumes als die kleine, relativ kleine Bodenfläche dann unten rum. Aber auch höher. Ausprobiersache. Man kann das gut ausprobieren, einfach für sich.
Ich finde das auch so interessant. Also wenn man das testet, auch mit euren rollbaren Sachen, auch hier im Studio, im Großen, habe ich schon wie oft dann probiert, zum Beispiel zwischen den Speakern sagen dann viele diffusieren. Dann probierst du das aus und fand ich das in wenigen Setups besser. Bei jetzt in so einem Raum zum Beispiel. Ne? Ich habe das auch schon erlebt, wo ich es besser fand, bei anderen Leuten, mit anderen Absorbern, in anderen Setups. Aber aktuell absorbieren wir hinter den Speakern in der Regel.
Mhm. Ja, ganz wichtig, weil es halt auch unterschiedliche Speaker sind, also vom Wirkprinzip her. Ne? Wir haben den klassisch gerichteten, wir haben Radiallautsprecher, der natürlich völlig anders agiert. Und das heißt, dementsprechend musst du natürlich mit solchen Mitteln auch unterschiedlich letztlich an dem Lautsprecher arbeiten und im Raum arbeiten. Ne?
Das ist ganz spannend, aber deswegen tue ich mich auch immer so schwer, so eine richtige, so eine richtig feste Formel gibt es eigentlich nicht. Man muss schon, ich meine, du beschäftigst dich ja hauptberuflich mit dem Kram und trotzdem kann man oft, sagst du, ne, auch probieren, einfach muss auch testen.
Ja, ja, leider gibt es keine Formel A, B, C, die drei für drei verschiedene Raumtypen und fertig. Das geht leider nicht. Wenn du sagst, zwischen den Lautsprechern, meinst du die Vorder-, also wo man drauf schaut auf die Wand zwischen?
Genau.
Hinter den Lautsprechern.
Ne? Genau, genau.
Ah ja, okay.
Und dann zwischen der Achse der Speaker quasi. Ne? Also,
genau. Ja, das meinte ich vorhin. Das gibt Raumnutzer, die haben da ganz große Flächendiffusoren und sagen, seitdem ich das habe, ist das ein Genuss, da in dem Raum zu hören.
Also, du verlierst halt irgendwann Kantenschärfe, so finde ich. Ne? Also an Trennschärfe so ein bisschen.
Ist gut manchmal für habe ich von vielen, die klassische Musik hören, gehört, dass das eine gute Sache ist mit den Diffusoren, weil es ja eh dann nicht um die große, harte, perkussive Genauigkeit geht, sondern um die Größe und den Klang im Saal, so nach dem Motto. Absorber vorne ist rein nach Lehrbuch irgendwie das Richtigere, aber manche Nutzer sagen dann auch, ach nee, das ist mir irgendwie zu dumpf jetzt da alles, die Bühne ist weg und dieses ist so flach, gefällt mir nicht. Also man kann da schon seinen Ohren trauen. Vor allem, wenn es nicht darum geht, wie im Studio eine qualitativ verlässliche Produktion zu machen, sondern einfach nur genießen und Spaß haben. Da kann man nichts falsch machen, sondern das, was gut klingt, ist auch gut. Das gilt für Studio und für Hi-Fi. Was gut klingt, ist auch gut.
Das ist eine schöne Aussage.
Ja, das stimmt.
Willst du noch ein Wort zu eurem Bassfallen verlieren? Weil du sagtest vorhin schon, dass ihr gerade umsteigen möchtet, von dem von der Füllung her auch. Und bei den Bassfallen ist das schon passiert. Ne? Da nutzt ihr mittlerweile vergängliches, quasi, ne? Also recycelbares Material.
Vergänglich ist ja alles sozusagen. Nee, das ist pflanzlich sogar. Also Recycling ist natürlich auch wieder so ein Thema, da wollte man auch nicht so ganz tief einsteigen, sondern wenn dann gleich richtig pflanzlich werden, um halt da nachhaltig und sogar ein bisschen CO2 in die Ecke stellen, das ist manchmal gar nicht verkehrt heutzutage. Aber bei der Best Trip haben wir es schon geschafft. Das ist auch wieder einer der Punkte. Wir haben ein sehr relativ überschaubares Portfolio an Produkten. Es gibt die eine Bass Trip bei uns. Die gibt es in zwei verschiedenen Größen. Man kann auch Sondermaße, klar, aber das gibt es, das eine runde Teil, was man so kennt. Pflanzliche Füllung, die auch ausgewählt ist nach akustischen Punkten, der Begriff längenbezogener Strömungswiderstand habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwie in Bezug mit Absorbern gehört. Jedenfalls gibt es da Kennwerte, die gut für Bassbereich sind, in gewissen Dicken. Wenn man dünner wird, sind diese Kennwerte nicht mehr so gut geeignet für Flächenabsorber, dann muss man andere Materialien nehmen. Das ist wichtig zu beachten, damit man nicht zu feste Sachen in die Ecken stellt, so harte Schaumstoffsachen sind da oft zwar gut bis in die oberen Bassbereiche, tief mitten, ganz, ganz spannend, aber wenn es um Bereiche unter 150, sogar unter 100 Hertz geht, dann nützt einem das nicht mehr so viel, sondern da will man ja auch manchmal 60, 50, 40 Hertz noch ein bisschen zumindest was tun. Bei 40 Hertz, das ist natürlich schon eine Hausnummer, wo man in normalen Räumen nicht mehr viel tun kann. Weil auch der Raum, die handelsüblichen Raumgrößen, die man so im Haus hat, die sind immer genau da, wo 50 Hertz und 40 Hertz genau einen Wahnsinns-Tumult verursachen, egal was man tut im Raum. Und deswegen sind da so meistens die Kernprobleme. Im Tiefbassbereich zumindest. Es gibt viele andere Bassprobleme, aber Bassfalle, genau. Und da geht es halt auch darum, zu entscheiden bei der Bassfalle, wie viel im Raum, wo ich die aufstelle, ist auch interessant. Zwei Konzepte gibt es da. Einmal das Typische, was man kennt, in Ecken.
Ja.
Wenn das Abklingen des Bassbereichs viel zu lang ist, das ist ein Gewaber und ein Gematsche, dann stelle ich mir davon einiges in die Ecke. Leider ist es, wie bei allen Sachen, nicht mit einer oder zwei getan, je nach Raumgröße. Wenn der Raum hier Schluss wäre und der so 2,5 mal 3 Meter ist, dann sind zwei Stück schon eine gute Sache. Mhm. Aber in so einem normalen, Hi-Fi, genussvollen, klanglich großen Raum, 4 mal 5 Meter oder größer, sind dann zwei dann doch eher verloren oder Deko. dann geht es dann doch, wenn man wirklich sagt, jawohl, ich möchte das, ich will bei 50 Hertz echt was tun, dann kann man die auch nicht nur einzeln stellen, sondern auch als Viererblock, unten vier als Quadrat quasi aufstellen und dann sogar übereinander. Und dann wird man sehen in der Messung, wenn man die macht oder auch hören, wie plötzlich bei 40, auch 30 Hertz noch ein bisschen einiges zu bewirken ist. Und das ist halt wieder für uns in der Planung das Spannende, wie viel empfehle ich dem Kunden, was braucht der, was
Wie viel Wohnzimmer soll noch übrig bleiben?
Ja, genau. Ja, das sagt uns dann der Kunde ganz schnell. Oh, das habt ihr zwar schön geplant, aber das kann man leider so nicht machen. Da muss ich ausziehen zu Hause. Ja, das ist leider, der Bassbereich ist ganz oft das Problemkind, sage ich mal, wo man halt echt Schwierigkeiten hat, kämpfen muss. Es gibt ja heutzutage, auch interessant für uns, man muss es wissen und kennen, auch die aktiven Lösungen.
Ja.
Sehr spannende Sache. Wir, also kann man bei uns auch mal haben, sowas. Ist auch nicht, wir bieten es nicht offiziell an, aber es ist natürlich alles machbar, über uns beziehbar, wenn man auch das mal testen will und so im Konzept der Akustikmodule auch dazu, sowas. Spannende Sache. Es gibt ja mittlerweile auch Lautsprecherkonstellationen, Verstärker, die gewisse Gegenschalllösungen, berechnete Dinge mit mehr Kanalsystemen dann bieten, damit man
also,
damit man
so ein Noise Canceling quasi
Bass-Gegenschall aus anderen Richtungen erzeugen kann, um die das Abklingsverhalten zu reduzieren. Das ist eine sehr interessante Sache, aber es ist natürlich verbunden mit viel Aufwand, viel Probieren, viel Machen, Testen und so weiter. Auch die aktiven Lösungen, die sind nicht einfach so mal in die Ecke stellen und geht, sondern man muss ganz viel Positionierung. Mhm. Wie viele brauche ich davon im Raum?
Ja.
Helfen die mir überhaupt? Ich habe schon 10 Bassfallen, dann brauche ich meistens leider keine aktive mehr, weil die können nur wirklich glänzen, wenn der Raum richtig schlecht klingt und wenig behandelt ist.
Ja.
Aktuell zumindest. Was wollte ich noch sagen? Ja, Bassbereich.
Cool.
Sehr spannend.
Dann würde ich sagen, war das jetzt erstmal ein cooler Einstieg in dieses ganze Thema und ein schöner Überblick.
Ja, ja, sehr schön.
Zum Ende des Podcastes nennt jeder immer noch einen Song. Und genau, der Gast darf immer anfangen, wenn du möchtest.
Oh, vielen Dank. Ja, so wo wir gerade beim Bassbereich waren, da gibt es natürlich Toto, I Will Remember, würde ich da nennen, weil das ist so das beeindruckendste Lied, was ich jemals im Thema Bassbereich gehört habe und Schlagzeugaufnahme und Größe. Genau.
Haben eh einen genialen Drummer dabei, ne, bei Toto.
Ah, leider hat das gewechselt aus gewissen Gründen. Also der richtig Geniale, der ist leider früh gestorben, glaube ich sogar.
Okay.
Ich muss leider meinen Spickzettel rausholen, weil es ist ein Klassikstück und es sind viele Buchstaben da drauf. Deswegen muss ich das einfach ablesen. Irgendwie in der letzten Zeit viel Klassik gehört mit den Kunden und da ist auch das ein oder andere hängen geblieben. Podcast davor war ja auch schon ein Klassik-Tipp gewesen. Und hier ist es Scheherazade Opus 35, Festival in Bagdad, The Sea. The ship goes to pieces on a rock surmounted by a bronze barrier. So, und das Ganze wird vorgeführt von dem Chicago Symphony Orchester, Fritz Reiner und Sidney Hart.
Chicago ist ein gutes Orchester,
ja,
fragt aber.
Ja,
sie haben
ja.
Gutes ich habe dabei von Monty Alexander, ich hatte, und zwar gibt es da ein Album, das ist aber in zwei verschiedenen Versionen erschienen, oder verschiedene Songs, also Summer Wind heißt das Album. Da ist Ray Brown dabei, Monty Alexander, Johnny Griffin und ein Herr Drew. Und ja, ich finde Monty Alexander einfach generell mega.
Live in Montreux.
Live in Montreux, genau. Und das hier ist auch so ein wahnsinnig tolles Ding. Also mega gut eingespielt. Ich finde den auf dem Piano einfach gigantisch. Da ist ein tolles Tenorsaxophon dabei. Und ja, er hat mir viel Spaß gemacht am Wochenende.
Schön. Ja, Kevin. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, schön, dass ich da sein durfte.
Wir bleiben in Kontakt.
Auf jeden Fall.
Und werden mit Sicherheit das ein oder andere Projekt zusammen machen.
Und wenn ihr das Haus einmal eine Planung von Hofer haben wollt, dann haut uns an oder haut Kevin direkt an.
Genau.
Und dann können wir das vermitteln. Und genau, wünschen eine schöne Zeit und viel Spaß beim Musik hören.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.